übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Faktenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Expertenfolge unseres Podcasts übers Leben, Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Wir begrüßen heute unseren Regionalgeschäftsführer Christoph Götz als Gast in unserem Podcast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Hallo. Mit mir zusammen sitzt hier meine Kollegin Anke. Und wir starten mit einer kurzen Reorientierung, atmen dreimal tief durch, kommen ganz im Raum an, schauen uns um, was uns so in den Blick fällt und erinnern uns auch während des Podcasts immer dann, wenn es gerade ein bisschen komisch wird, wenn einem das, was gesagt wird, vielleicht sehr nahe geht daran, dass wir einfach nur tief atmen müssen, um festzustellen, dass wir gerade genau hier und jetzt sind. Und dann legen wir los. Christoph, die Idee, dich in den Podcast einzuladen, entstand bei Nicole und mir, als du in einer unserer Mitarbeiterversammlungen mit einem Impuls von Viktor Frankl gestartet bist. Frankl, Psychiater und Neurologe, wurde aufgrund seiner religiösen Abstammung im Dritten Reich deportiert und überlebte dieses Martyrium. Und er beschäftigte sich daraufhin zeitlebens mit den Fragen Schuld, Leid, Verantwortung, aber auch innere Freiheit und Vergebung. Und sich mit Herrn Frankl zu beschäftigen, passt ganz wunderbar in die Folge, die wir heute aufnehmen wollen. Und die Frage der Sichtweise, ist ein Glas nun halb voll oder ist es halb leer? Denn in der Betrachtung eines halb vollen Glases ist ein weiterer Baustein von Resilienz benannt, nämlich der Optimismus. Was sagst du, welche Auswirkungen hat eine positive Lebenseinstellung auf den Umgang mit herausfordernden Zeiten?
Also vielleicht anfangen mit Viktor Frankl. Was mich ja da so wahnsinnig fasziniert, also ich bin ja von Haus aus mal, habe ich Theologie studiert, danach BWL studiert und sozusagen die Frage nach dem Sinn des Lebens, wozu sind wir eigentlich hier, hat mich ja immer mein ganzes Leben lang beschäftigt und Viktor Frankl fand ich von dem her wahnsinnig faszinierend, wenn man seine Biografie oder eine Teilbiografie liest und trotzdem Ja zum Leben, was er 47, glaube ich, geschrieben hat, also 2 Jahre nach dem KZ, seine ganze Familie verloren hat und sagt, ja, aber das Leben muss einen Sinn machen. Und mit so völlig, völlig revolutionären Gedanken aussagt, es gibt keine Kollektivschuld, es waren Einzelne, die da Sachen gemacht haben. Und der dann nicht flüchtet, nicht in die Migration geht, sondern sagt, ich baue hier was auf. Und immer wieder sagt, ja, und es gibt so viele Gründe, Ja zum Leben zu sagen. Das finde ich, was mich völlig sprachlos gemacht hat, das zu lesen, ist ja schon fast so als Theologe, würde ich sagen, in Hiob-Gedanke zu sagen, okay, ich werde auf die Probe gestellt und trotzdem sage ich Ja. Und das ist was ich auch aus meinem eigenen Leben kenne, zu sagen, ja, die Themen anzunehmen. Und jetzt bin ich schon fast wieder gerade am Schlendern. Oder muss ich nochmal nachdenken, wie genau war die Frage? Hilf mir nochmal, Anke. Vor lauter jetzt.
Genau.
Und Viktor Frankl.
Welche Auswirkungen hat eine positive Lebenseinstellung zum Umgang mit herausfordernden Zeiten? Weil das, finde ich, erkennt man ja in diesem Frankl-Buch ganz gut. Ich habe mich mehrfach dabei ertappt, Emotionen in mir wahrzunehmen, die er ausgelöst hat, ohne dass er die selber aber reingegeben hat, ne? Weil im Grunde schreibt er ja sehr wertschätzend fast schon über die Zeit und dir selbst über die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wurde. Und ich mich dabei ertappt habe, dass ich mehrfach dachte, und das kann doch nicht sein, ne? Und ich diejenige war, die irgendwie Zorn und Wut und Ärger verspürt hat, was er ja gar nicht selber formuliert. Ja?
Ich glaube, das ist ja schon die Frage. Es gibt ja da vor ein paar Jahren gab es dieses Buch. Man muss nicht alles glauben, was man denkt oder so. Also diese Frage ist es ja schon, heute heißt es, wie frame ich mein Leben oder was für ein Narrativ ich habe. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, kann ich aus meiner Erfahrung zu sagen, was für einen Sinn gebe ich dem Ganzen? Was erzähle ich dem anderen über mein Leben, über mein Leben? Und was erzähle ich mir selber über mein Leben? Und es geht, glaube ich, nicht darum zu sagen, Wir müssen hier alle ein Hochglanzbroschüre unseres Lebens zu machen. Aber das Leben hat ja so viele Aspekte und Perspektiven und es hilft mir, glaube ich, auch in stressigen Zeiten oder schwierigen Zeiten immer mal wieder sozusagen wirklich wie jetzt bei eurer, ihr habt Reorganisation am Anfang zu sagen, nochmal bewusst, wo stehe ich eigentlich und kann ich vielleicht den Schritt auch nochmal anders machen, also jetzt bildlich gesprochen, um nochmal eine andere Perspektive zu kriegen. Wenn ich jetzt hier sitze in diesem Büro, wo die Fluthilfe ist, wenn ich überlege, wie war das 21, was ist daraus entstanden, wo ich sage, okay, ich habe heute einen anderen Blick auf dieses ganze Geschichte rauskommt, was für mich am Anfang unabhängig von der ganzen Tragödie war, erst auf einmal hieß, wir müssen jetzt hier eine Fluthilfe aufbauen, eine völlige Überforderung war. Keiner wusste, was wir eigentlich machen. Jeder hat reingeschwätzt, jeder wusste es besser und ich stand da und habe gedacht, ich habe keinen blassen Schimmer. Was machen wir jetzt eigentlich? Zu sehen, was daraus entwachsen ist, ist ja schon einfach sehr beeindruckend und im eigenen Leben immer wieder diese Möglichkeit eben zu nutzen, innezuhalten, nochmal zu gucken, was für eine Perspektive und ja auch aus der eigenen Erfahrung heraus zu sehen, dass im Scheitern ja auch was rauswachsen kann. Ich habe gesagt, dass ich Theologie studiert habe, mit dem ganz klaren Ziel, Priester zu werden und stand dann am Ende des Studiums da und irgendwie ging gar nichts. Also ich habe mich entschieden zu sagen, nee, nein, das mache ich nicht, weil so und so. Mitzuerleben, wie die Kollegen dann ihre Priesterweihe haben, ein großes Fest in den Dörfern mit Primizen und man steht da und denkt, ich weiß es nicht so, was ich mache. Ich weiß nur, dass ich das nicht mache, was auch eine gute Entscheidung war. Und heute zu sagen, ja, es hat sich gefügt. Ich muss offen sein, ich muss mein Dinge tun. Ignatius von Loyola sagt mal, der Gründer des Jesuitenordens, arbeite immer so, als hängt alles von dir ab, aber bete immer so, als hängt alles vom lieben Gott ab. Das finde ich wahnsinnig faszinierend zu sagen, ja, ich muss tun, aber ich weiß, ich habe es nicht alles in der Hand. Und das, ich habe es nicht nur alles in der Hand, weil es jetzt in meiner Vorstellung irgendwie was Größeres gibt, sondern ich habe es auch im Zwischenmenschlichen nicht in der Hand. Leben ist einfach mehr als machen.
Das könnte genau das sein, was beschreibt, warum Akzeptanz ein Punkt ist, der als Resilienzfaktor benannt ist. Ne? Das ist ein Erfahrungswert, den ich auch mitnehmen würde aus diesen 4 Jahren Fluthilfe, dass es, auch wenn es oftmals als Helfender hochkomplex war, dauerhaft mitzuschwingen und man sich manches Mal dachte, warum laufen wir hier jetzt noch 20 Schleifen, das aber sicherstellte, dass es in dem Tempo passiert ist, das irgendwie für die Menschen vor Ort gut war und gleichzeitig auch Entspannung reinbrachte, weil man so mitschwingen konnte und am Ende viel weniger Kraft gebraucht hat, als beständig irgendwie zu sagen, stopp, hier muss ich jetzt dagegen gehen oder einen Pflock reinhauen.
Ja, ich glaube, dass Akzeptanz ist ein ganz großer Punkt ist. Also das kennt ja jeder, der in Organisationen arbeitet, wie du jetzt auch sagst. Das ist ja auch nicht immer das Tempo, das man möchte, aber darauf das Vertrauen zu haben, dass es passt und es zu akzeptieren und auch die Grenzen zu sehen, wo habe ich einen Einfluss und wo habe ich nicht keinen Einfluss. Und ich finde, wenn man diese Grenzen schon mal sieht, erlebt man sich auch mehr als wirksam und nicht dieses Hilflose, was ich immer merke, wenn ich in Stresssituationen bin. Da, wo ich das Gefühl habe, ich bin hilflos, ich bin nicht mehr wirksam, da werde ich unruhig, da werde ich hektisch, da habe ich das Gefühl, es wird alles zu viel. Und wenn ich es aber schaffe, sei es, ihr habt das ja auch in den Folgen schon gesagt, über wie steuere ich meine Atmung, wie komme ich mal wieder raus und mir dann mal wieder Gedanken machen, was habe ich eigentlich, was liegt in meinem Bereich, wo ich wirksam werden kann, dann hilft mir das wieder viel mehr. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie es ist, man hat es nicht immer im Griff. Und die Gefühle der Kinder sind die Gefühle der Kinder und nicht meine Gefühle. Und ich war, eine kleine Geschichte, ich war am Freitag, meine Frau war unterwegs, Abiball als Lehrerin, war ich mit den Jungs noch in Mainz am Wasserspielplatz. Ein 3-Jähriger hat einen völligen Tobsuchtsanfall bekommen, aber wirklich vom Allerfeinsten. Und ich habe dann meinen 2 Jungs genommen und gesagt, wisst ihr, wer solche Tobsuchtsanfälle auch gehabt hat? Und also vielleicht wir, ja, und blablabla. Und ich konnte dann einfach ganz, ganz relaxed dem Vater irgendwie zulächeln und sagen, haben die Auge gehabt, es geht vorbei. Es geht echt vorbei und ich weiß, dass diese Situation die Hölle ist. Also man steht ist auf dem Spielplatz und hat einen Tobsuchtanfall und am besten ist noch die Oma dabei, die dann sagt, ich habe aber doch ein Geschenk mitgebracht. Es geht vorbei. Und zu sagen, ja, es ist ein Teil des Lebens. Was hilft mir dabei, mich immer wieder einzuordnen?
Das heißt, bei aller Akzeptanz des jetzigen Moments und bei einem Gottvertrauen trotzdem den Blick in die Zukunft zu richten und lösungsorientiert zu schauen. Was macht man draus?
Genau, also es geht ja nicht um einen Fatalismus. Aber zu sagen, ja, ich nehme diese Situation an. Frankl sagt mal, ist es immer zwischen Aktion und Reaktion, liegt immer ein Raum, den wir gestalten können. Und daran glaube ich schon. Und das ist ein Punkt, der mich ja dann auch spürbar macht, der mich erfahrbar machen lässt, wo ich sehe, ich bin wirksam einfach. Das ist ja eigentlich auch eine coole Sache, ist, dass man sich sagt, ich habe die Möglichkeit, auch mein Leben ein Stück weit mitzugestalten, weil ich auch wegkommen will von diesem Gedanken, das ist ja so ein klassisches in Organisation, die Chefs. Und wenn die Chefs das alles mal richtig machen würden, dann könnte ich richtig arbeiten.
Ach so, ist das gar nicht.
Und jetzt bin ich auch Chef und ich weiß, ich könnte auch vieles besser machen, aber auch für mich selber. Ich habe auch vorgesetzt, zu sagen, ich will denen auch nicht diese Macht drüber geben, dass ich davon abhängig bin, was für eine Entscheidung treffen die. Natürlich hat das Auswirkungen auf mich, aber ich kann mich in eine Relation setzen und kann dann für mich nochmal entscheiden, finde das jetzt gerade nicht so gut, aber ich bin bewusst da. Und das ist ja auch ein extremen Luxus, den wir haben, sich da, und da bin ich mir schon auch darüber bewusst, dass nicht jeder im Leben diesen Luxus hat, sich zu entscheiden, ja, will ich in dieser Situation bleiben oder nicht?
Ich glaube, das ist aber in diesen Zeiten gerade was elementar Wichtiges, weil wir an vielen Stellen ja gerade sprachlos stehen vor Nachrichten und gesellschaftlicher Entwicklung und all diesen Herausforderungen und dann zu sagen, für sich sagen zu können, ja, ich kann für mich in so eine Kollektivohnmacht gehen und sagen, oh je, es wird alles schlimm. Oder eben für mich im Kleinen gucken vor Ort, wo bleibe ich irgendwie handlungsfähig und was ist mein Beitrag dafür, dass wir eben nicht in dieses kollektive Schrecken fallen müssen.
Ja, ohne zu sagen, wir gehen jetzt Rückzug allein ins Private, Biedermeier und solche Sachen. Aber auch klar sein, dass wir einfach sowas wie eine Negativverzerrung haben. Wir sehen halt einfach immer das Glas tendenziell eher halb leer. Und sich da zu sagen, ja, mein Lieblingsspruch ist immer, während im 30-jährigen Krieg und als die Pest durchs Land zog, war es auch nicht immer witzig. Also ich möchte jetzt nichts irgendwie wie bagatellisieren, ja. Aber auch zu sehen, was hat sich verändert. Und ich weiß nicht, habe ich Factfulness gelesen? Hans Rösling ist das, glaube ich, Schwede als Skandinavier, der unglaublich viel mit Statistiken gearbeitet hat. Eben, und der gezeigt hat, dass vieles halt auch in den letzten 60 Jahren sich echt verbessert hat. Aber wir natürlich nur gefangen sind in dieser Jetzt-Wahrnehmung oder oft diese Gefahr besteht. Ich schaue die Nachrichten an und dann bin völlig überflutet, was ist alles schlecht. Und ich möchte nichts Positives reden, aber dass sich eigentlich vieles auch wirklich verbessert haben. Wie viele Menschen haben heute Zugang zu sauberem Wasser? Wie ist die Kindersterblichkeit gesunken? Wie ist die Analphabetenrate gesunken und solche Sachen? Nicht alles Schlimme jetzt irgendwie gut reden, aber sich das immer wieder im Klaren zu haben, was sich auch wirklich entwickelt hat und auch zu sehen bei Organisationen, man sieht ja dann nur, boah, wir haben 20 Schleifen gemacht und machen wieder eine Schleife, aber immer sich immer wieder zu sagen, hey, wo standen wir vor 3 Jahren? Wo stehen wir jetzt? Und sich das immer wieder zu sagen und sagen, ey, da passiert wahnsinnig viel. Weil ich ja sonst nur in den Blues komme. Also eine Kleinigkeit, ich habe Firefield Outdoor und ich habe am Anfang vor 5 Jahren fast immer nur Deutschlandfunk gehört. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss es lassen. Ich höre morgens die erste Fahrt höre ich Deutschlandfunk, aber wenn ich den ganzen Tag immer wieder Deutschlandfunk höre, die ja Gott sei Dank viele Nachrichten bringen, aber dann zum 5. Mal höre, was alles schief läuft, dann habe ich einfach einen Blues. Und da auch irgendwie gut zu sorgen. Das heißt nicht, ich höre jetzt gar kein Deutschlandfunk mehr. Nee, ich will die Nachrichten wissen. Aber zu sagen, wie dosiere ich es, dass ich selber noch das Gefühl habe, nee, ich gehe nicht in die große Depression, sondern ich möchte wirksam, ich möchte gestalten.
Und das ist ja tatsächlich was, was man aktiv tun muss. Ne? Manchmal kann man sich ja kaum retten, wenn man andere Smartphones von anderen Menschen betrachtet, wo eine Eilmeldung nach der anderen aufploppte. Hier gab es irgendwie einen Übergriff, da hat die Politik wieder irgendeinen Haken beschlagen. Ne? Das ist ja was, wo man sich heute tatsächlich aktiv gegenstellen darf, zu sagen, das ist jetzt auch mal gut.
Ja, ja. Also ich habe meine Push-Nachrichten außer WhatsApp und Teams alles abgestellt, das sind sie nur. Aber ich brauche nicht, hatte das früher auch, Spiegel, Zeit online, wo ich sage, nee, das tut mir nicht gut. Ja, und man muss aktiv mit umgehen. Aber auch da, das war in jeder Zeit, dass man aktiv mit umgehen konnte. Also die gute alte Zeit war nie gut. Die ist alt, aber die war auch gut, aber die war nicht immer nur gut. Das hilft mir persönlich. Und ich glaube, was auch in dieser Resilienz hilft, ist natürlich auch ein Stück weit, als Theologe würde ich sagen, irgendwie gnädig zu einem selber so zu sein. Zu sagen, du hast es mit den Englischvokabeln gebracht. Ja. Mein Leben besteht darin, dass ich immer wieder zu strocken anfange. Und das ist auch gut, das weiß ich. Und damit schaffe ich es mal wieder 3 Monate und dann mache ich wieder 2 Monate Pause. Und ich kann mich jetzt damit martern, dass ich sage, wieso habe ich es im Juni nicht geschafft? Ich bin im Mai noch super viel gelaufen, habe jetzt auf meiner Uhr geguckt. Im Juni habe ich es nicht geschafft. Ja, dann ist es so. Aber gestern am Sonntag habe ich wieder angefangen. Und da auch gnädig zu sein, natürlich fände ich es cool, wenn ich es immer regelmäßig schaffen würde. Aber ich kriege es halt nicht hin. Und sich damit abzufinden, ist so. Und auch zu sehen, je älter ich werde, was für Stärken habe ich und wo habe ich auch Schwächen. Und da auch zu sagen, ja, das kann ich nicht. Und sich da auch zu sagen, hey, wer kann mich da unterstützen? Auch eine positive Fehlerkultur zu haben.
Großer Antritt in unserer Leistungsgesellschaft.
Wir kommen gerade auf dieses Wort Selbstoptimierungswahn in den Kopf. Ne? Das ist ja tatsächlich so, dass viele das als Challenge sehen, besonders viel Sport zu machen, einen sehr routinierten Tagesablauf zu haben, um sich eben selbst maximal zu optimieren und dadurch auch so sehr unter Stress zu geraten. Ich finde, das ist ein sehr guter Gedanke, dass man auch gnädig mit sich sein muss und dass es völlig okay ist, an manchen Tagen oder in manchen Wochen all das einfach nicht zu machen.
Ja. Also das ist mein, weil sonst werde ich gefühlt scheitern und werde immer irgendwas hinterherrennen, was ich nicht schaffe.
Und nun ist es ja nun mal so, dass das Leben uns manchmal vor die ein oder andere Herausforderung stellt. Das ist auch dir sicherlich passiert, wenn du zurückblickst. Was hat dir denn durch diese Zeiten geholfen? Was hat dich getragen in diesen Zeiten?
Also was hat mich getragen? Sind, glaube ich, immer ein Stück weit zum einen gute Begegnungen, also mit Menschen. Ich hatte immer das große Glück, auch auf wichtige und gute Menschen zu treffen und auch den Blick für sich selber zu haben. Und dabei auch einzusehen, also ich habe es gesagt, eine entscheidende Sache war, nachdem ich sozusagen die Idee hatte, Priester zu werden, gesagt, nee, mache ich nicht. In einem Theologiestudium und wenn man dann nicht bei der Kirche arbeiten will, wird es eher ein bisschen schwieriger. Das hat aber dann irgendwie alles geklappt. Hab dann auch geheiratet und 6 Wochen nach der kirchlichen Hochzeit kam die Krebsdiagnose bei meiner Frau, die dann nach 1,5 Jahren verstorben ist. Und diese 1,5 Jahre sehr, sehr intensiv erlebt. Auch da, ich war frisch Geschäftsführer bei den Maltesern, einen Arbeitgeber zu erleben, der das mitgetragen hat. Also hatte da ein Team, die unglaublich viel Rücksicht auf mich genommen haben, weil ich einfach teilweise gesagt habe, ja, ich bin morgen früh um 9 nicht da, weil ich bin mit meiner Frau in der Klinik und habe dann um 5 wieder angerufen, wir kommen hier nicht weg. Das war schon sehr, sehr beeindruckend zu erleben. Und dann auch zu sehen, du hattest dieses Selbstoptimierungsgedanke. Ich glaube, damals war das war 2012, da hat man das noch nicht so gehabt. Aber auch zu sehen, ich bin einfach nicht selbstoptimiert. Also ich weiß, dass ich in diesen ersten Wochen, nachdem meine Frau gestorben ist, Montag bis Freitag super gut hingekriegt habe. Und freitags, mittags bin ich in ein Loch gefallen. Und ich hatte Wochenende, wo ich gefühlt nicht vom Sofa weggekommen bin. Und es, der einzige menschliche Kontakt war, mal kurz beim Bäcker zu sein. Und zu sagen, ja, das ist jetzt so. Und das gestehe ich mir jetzt ein. Und dann hatte ich wieder ein Wochenende, wo ich mich mit Freunden getroffen habe. Aber ich hatte auch Wochenende, die einfach scheiße waren. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, so, indem ich das auch akzeptiere und durchlebe, kann das auch in einer gewissen Art, kann das heilen. Und es gibt einen wunderbaren Text, ich kriege jetzt gar nicht zusammen, von Bonhoeffer, der sagt, lass die Trauer irgendwie wie ein Schatz werden, den man immer wieder anschaut, aber ihn dann auch wieder zur Seite nimmt. Und das hat mir sehr geholfen, so dieser Gedanke und diese Akzeptanz und zu sagen, ja, so ist es. Und ich kann es nicht ändern machen und kann mich an das erinnern, was auch wahnsinnig schön war. Wir waren auf der Palliativstation und da gab es unglaublich intensive Momente. Und ich kann mich an diesen Momenten festhängen und zu sagen, ja, es ist es so. Und das hat mir auch geholfen. Ich hatte das große Glück, sozusagen mich zu suchen und doch zu finden. Ich habe meine jetzige Frau kennengelernt, wir haben zwei tolle Kinder. Aber durch dieses Durchgehen und sagen, so ist es mit allem, was jetzt doof ist, hat es auch irgendwie den Boden oder wieder bereit gemacht zu sagen, es kann was Neues kommen. Das hat mir geholfen.
Ja, die Worte, die wirken erstmal tief. Und erstmal überlegen, welche Frage gestellt dann im Anschluss. Hast du irgendeinen Tipp für Menschen, die sich jetzt gerade in so einer Zeit befinden?
Es einfach annehmen. Es ist zu sagen, ja, es ist Teil meines Lebens. Es wird was kommen und auch das ist wertvoll. Auch wenn man es jetzt in vielem vielleicht auch nicht versteht.
Jetzt hast du eben schon mal durchblicken lassen, auch du hast punktuell Stress.
Ja.
In deinem Tag. Wir sammeln auch immer mit allen Gästen, die zu uns kommen, was sie denn so machen, um stressbehafteten Momenten gut zu begegnen, den kleinen wie den großen.
Also zunächst bin ich mal froh, dass ich Stress habe, weil ich mein Super-GAU sind, es wird immer weniger, Gott sei Dank. Früher habe ich immer so gemerkt, in den Sommerferien wird es weniger. Und dann muss ich die Sachen beim Job abarbeiten, die ich dir seit Monaten hinschiebe, wenn ich mal Zeit habe, was ich nie gerne habe. Also ich mag es auch gerne ein bisschen stressig. Das ist, glaube ich, schon. Und trotzdem braucht es Dinge, die wir gut tun, um einfach da auch nicht irgendwie in komische Dinge, wo ich denke, reinzukommen. Was ich ja schon mehrfach angesprochen habe, ist Thema Atmung, versuche ich wirklich immer wieder zu machen. Ich versuche unregelmäßig, regelmäßig Yoga zu machen. Solche Dinge. Einfach auch mal die Bürotür zu machen oder halb aufzuhaben und Scheiß zu schreien. Ich finde diese Geschichte mit, dass es mittlerweile Schreibtische gibt, die höher sind, die man höhenverstellbar sind, hilft mir total zum Entspannen. Also nicht zum Entspannen, aber einfach die Situation zu ändern. Da einfach alles unorthodox zu machen, um das Gefühl haben, jetzt mal raus aus dieser Situation zu kommen. Das hilft mir. Und dann habe ich natürlich jetzt noch das große Glück. Ich habe zwei Söhne mit 6 und 8. Die interessiert den ganzen Malteser-Quatsch relativ wenig. Und das ist natürlich einfach cool, wenn man da nach Hause kommt und dann einfach in ein ganz anderes Setting kommt. Und was mir, das ist eigentlich absurd ist, aber was ich merke, je länger ich das mache, dadurch, dass ich selten Homeoffice mache und meistens irgendwie unterwegs bin, hilft es mir auch noch mal so ein bisschen runterzukommen. Ich gehe nicht sozusagen direkt aus der Arbeit raus zur Familie, sondern habe da noch mal so ein bisschen Zeit, irgendwie die Sachen durchzudenken. Und sonst probiere ich alles andere. Wie gesagt, ich gehe unregelmäßig, regelmäßig joggen. Ich merke einfach, dass es uns als Familie gut tut, wenn wir rauskommen. Ja.
Ich glaube, das mit den Fahrtstrecken können wir beide auch unterstreichen, ne? Auf jeden Fall. Du hast regelmäßig Wildtierbegegnungen am Straßenrand.
Ja, manchmal ist es, als würden wir in der Wildnis leben, ja.
Also mein Vater hat es witzigerweise, er ist schon gestorben, der hat gesagt, einer der Gründe, wieso das mit ihrer Ehe geklappt hat, war auch, der war im Außendienst tätig, dass er sozusagen immer viel gefahren ist, weil er dann einfach nicht diesen Frust reingebracht hat, sozusagen den er hatte, sondern er war dann einigermaßen klar und konnte da gut reagieren.
Ja, kalt nachvollziehen.
Ja.
Hat für mich viel mit meinem heutigen Marienstein-Moment zu tun. Wir würden aber erst mal hören, welchen kleinen Glücksmoment du uns mitgebracht hast. Was Aktuelles, was worauf du dich freust.
Aktuell passt sozusagen zum Joggen. Ich habe versucht, meine Jungs davon zu überzeugen, dass es gibt jetzt in der Nachbarstadt gibt so einen Lauf. Und ey, lass uns da mitmachen. War jetzt nicht so, dass die mir die Türen eingerannt haben. Der Kleine hat sich erstmal gesehen, nee, das macht er nicht, das Laufen ist doof. Aber der Große hat's, am Sonntag waren wir dann joggen zusammen mit seinen 8 Jahren und wir wollten eigentlich erst diese 2,5 Kilometer, die er da laufen muss, joggen. Und er ist in einem irre Tempo losgepaced. Und ich habe gedacht, der wird irgendwann, Und es ging weiter und man hat gemerkt, er wird immer stolzer, dass, jetzt sind wir 2 Kilometer, jetzt sind wir 3 Kilometer. Und zum Schluss sind wir 5 Kilometer gerannt. Und er war mega stolz. Und witzigerweise habe ich dann gesagt, ja komm, lass uns jetzt dann, wir gehen noch bald in Urlaub, lass uns trainieren und so. Und hat dann meiner Frau auch alles erzählt, wie das jetzt ist. Und was das Ganze, das war natürlich ein Moment, wo ich sehr stolz war und es cool war zu entwickeln, zu erleben, wie die Söhne so heranwachsen. Und was aber noch cooler war, ich kam gestern Abend beruflich etwas später und habe ihn dann nur noch im Bett gesehen und fragte, hast du Muskelkater? Er sagte, ich kann keine Treppe mehr. Aber er war ganz stolz zu sagen, ja, ich mache das und so dieses Ding. So ich sage, total, war ein sehr glücklicher Moment für mich.
Schön. Und du, Anke? Wir hatten einen Familienbesuch vergangenes Wochenende. Das ist immer wieder schön zu sehen, wie unser Neffe, der für sich in einer ganz eigenen Welt lebt, einfach so aufblüht, wenn er Zeit mit seinem Onkel hat. Da kann man dann auch alles andere abschreiben. Das ist auch egal, wenn noch irgendwo ein Geschenk steht oder die Mama irgendwas von ihm will. Dann ist einfach Onkelzeit. Und das ist immer toll zu beobachten.
Schön. Ich nehme Bezug auf die Fahrten und Deutschlandfunk. Ich höre schon lange kein Radio mehr im Auto, sondern einfach die Musik, die mir gut gefällt und so das richtige Lied zur richtigen Zeit und einfach rausschmettern, ist für mich das Beste, um auf die Arbeit zu fahren und auch wieder um nach Hause zu fahren. Von daher, wenn man sie richtig laut macht, dann ist es auch völlig egal, ob man gut singt oder nicht. Das hört man nämlich dann nicht. Und man denkt, man singt gut, das ist einfach schön und hilft total beim Runterkommen.
Können wir übrigens auch für interne Betriebsausflüge empfehlen. Ne? Wir waren auch schon zusammen. Rudeln singen.
Ja, mit Singkonzert.
Und ganze Säle voll mit Menschen und keiner achtet darauf, ob der Ton stimmt oder nicht, sondern man hat einfach Spaß.
Ja. Richtig gut. Wir sagen ganz herzlich danke.
Danke euch.
Dass du deine Gedanken und deine Erlebnisse mit uns geteilt hast. Und gehen auch aus dieser Folge mit 3-mal tief durchatmen, spüren, wie der Außenkontakt des Körpers dem Sitzmöbel ist oder auf den Füßen, an den Füßen, auf denen wir stehen. Und sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, übers Leben.